Stell dir mal vor, du bist in der HR-Abteilung, du hast extrem wenig Zeit und kopierst mal eben schnell den Lebenslauf von einem richtig spannenden Bewerber in so einen öffentlichen Chatbot.
Ja, einfach um der schnell eine kurze Zusammenfassung schreiben zu lassen.
Genau, ein einziger Klick. Aber im Jahr 2026 kann genau dieser eine Klick für dein Unternehmen eine Strafe von bis zu 35 Millionen Euro auslösen.
Oder eben 7% des weltweiten Jahresumsatzes, je nachdem, was am Ende höher ist. Das ist laut dem EU AI Act absolut kein theoretisches Risiko mehr, sondern für viele mittelständische Unternehmen de facto ein Todesurteil.
Und genau das ist die Ausgangslage für unsere heutige Analyse. Schön, dass du dabei bist. Wir schauen uns heute nämlich eine Art Blaupause dafür an, wie Unternehmen aktuell versuchen, exakt dieses rechtliche und finanzielle Risiko zu umschiffen. Wir nutzen deren Ansatz heute mal, um zu verstehen, wie so eine echte, messbare KI-Automatisierung im B2B-Bereich eigentlich aussieht.
Also wirklich abseits von diesen ganzen Consumer-Apps wie ChatGPT, richtig?
Exakt. Keine bunten Marketing-Slides, keine wilden Halluzinationen, sondern wirklich harte Fakten. Der Maschinenraum der deutschen Wirtschaft quasi. Für Startups, für den Mittelstand und auch für Enterprise-Unternehmen.
Und ich finde, der Blick auf solche Integratoren ist deshalb so unglaublich spannend, weil die im Grunde die Brücke schlagen müssen. Also zwischen dem, was technologisch mit KI heute möglich ist und dem, was ein Unternehmen rechtlich überhaupt darf. Und das ist eine riesige Diskrepanz.
Absolut. Ich meine, wir alle kennen dieses riesige Versprechen von KI. Aber warum haben gefühlt so wenige Unternehmen sie wirklich produktiv in ihre tiefsten Daten integriert?
Ja, das liegt meistens an den klassischen Konflikten im Unternehmen. Da gibt es ja oft so zwei verfeindete Lager sozusagen.
Die IT-Abteilung und die Finanzabteilung.
Genau. Die IT will unbedingt die neuesten Open-Source-Modelle ausprobieren, weil es technologisch einfach faszinierend ist. Und die Finanzabteilung fragt bei jedem neuen Projekt sofort:
Wann rechnet sich das eigentlich?
Richtig. Und um zu verstehen, warum die Integration oft scheitert, müssen wir uns ansehen, mit welcher Philosophie Verdagen an dieses Problem herangeht. In unseren Unterlagen wird das als Dual Audit System bezeichnet.
Ja, das fand ich extrem spannend beim Lesen. Die zwingen quasi beide Seiten, also Tech und Business, in einen Raum, bevor überhaupt auch nur eine einzige Zeile Code geschrieben wird.
Das ist ein sehr pragmatischer Ansatz, der stark durch die Hintergründe der Köpfe dort geprägt ist. Der CEO, Daniel Gnahn, hat zum Beispiel vor 25 Jahren frühe Online-Backing-Systeme gebaut. Da heißt es dann ganz klar, Sicherheit ist kein Feature, sondern das absolute Fundament.
Und der CTO, Christoph Ziller, bringt Erfahrung vom Frankfurter Flughafen mit.
Genau. Null Fehlertoleranz. Das prägt so eine Infrastruktur natürlich extrem. Und dieses Dual Audit bedeutet konkret, jedes KI-Projekt wird simultan auf seine technische Machbarkeit und auf seine kaufmännische Sinnhaftigkeit abgeklopft.
Die technische Prüfung leuchtet mir sofort ein. Also sind die Daten sauber, geht das lokal und so weiter. Aber die kaufmännische Regel, die sie anlegen, die ist wirklich hart. Die sagen, es wird nur das implementiert, was nach spätestens 12 Monaten einen positiven Cashflow-Effekt hat.
Wenn das nicht gegeben ist, fangen die gar nicht erst an. Da zitiert die Quelle auch die COO, Tatjana Wurm, die sagt, KI rechnet sich oder wir lassen es bleiben.
Das ist im Grunde wie beim Hausbau, oder? Man lässt den Architekten und den Finanzberater in einem Raum so lange streiten, bis alles geklärt ist, bevor auch nur ein einziger Bagger anrollt.
Ein sehr gutes Bild, ja. Es zwingt Unternehmen dazu, den Fokus von »Oh, das ist ein cooles Tool« auf »Löst das ein echtes Problem« zu verschieben. Und um diesen schnellen ROI zu erreichen, setzen sie technologisch fast ausschließlich auf Open Source.
Also N18 für die Workflows, Langchain, Modelle wie Mistral.
Exakt. Sie positionieren sich massiv gegen den sogenannten Vendor-Lock-In.
Da muss ich aber mal direkt einhaken.
Gerne.
Also offene Standards und Open Source, das klingt auf dem Papier natürlich toll. Keine proprietären Käfige von großen US-Konzernen. Aber in der Praxis bedeutet das doch für mich als Unternehmen auch, dass ich komplett alleine dastehe, wenn etwas kaputt geht, oder? Ich habe ja keine Hotline, die ich anrufen kann.
Das ist das klassische Gegenargument. Aber man muss verstehen, warum der Markt sich 2026 gerade in diese offene Richtung bewegt. Der Verzicht auf den Vendor-Login ist kein romantisches Idealismusprojekt. Das ist eine strategische Überlebensnotwendigkeit.
Weil sich die Modelle so schnell weiterentwickeln?
Richtig. Die Entwicklungszyklen sind aktuell extrem kurz. Wenn du dich heute auf Jahre an eine einzige geschlossene Architektur bindest, bist du morgen technologisch vielleicht schon komplett abgehängt.
Okay, das heißt, die Möglichkeit der Migration ist hier ein strategischer Schutz.
Genau. Mit offenen Standards behältst du die volle Kontrolle über den Code und vor allem über deine Daten. Man baut quasi eine flexible Architektur, wo man das KI-Modell im Hintergrund austauschen kann wie eine Glühbirne, ohne das ganze Haus neu verkabeln zu müssen.
Das leuchtet ein. Aber diese strenge Trennung von Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit führt unweigerlich zum größten Kosten- und Risikofaktor im Jahr 2026, nämlich der Datensicherheit und Compliance im Rahmen des EU AI Act.
Oh ja. Und der AI Act ist eben nicht einfach nur ein kleines DSGVO-Update, der hat extrem harte Zähne bekommen.
Wir hatten ja anfangs das Beispiel mit den HR-Daten. Wenn die in einem normalen Chatbot landen, gilt das System sofort als Hochrisikosystem, oder?
Genau. Und das erfordert dann massive Dokumentationspflichten, die ein normaler Mittelständler personell gar nicht stemmen kann.
Was mich an der Fallstudie fasziniert hat, ist, wie sie dieses Problem lösen. Es gibt ja scheinbar kein Entweder-Oder mehr zwischen Cloud und On-Premise. Sie bauen da so eine Art Festung mit drei Architekturebenen.
Lass uns die mal durchgehen. Die erste Ebene ist das sogenannte AI-Gateway.
Das ist wie ein Proxy-Layer, oder? Ich habe mir das beim Lesen wie so ein Türsteher vorgestellt.
Der Türsteher-Vergleich trifft es perfekt. In der Fachsprache heißt das PII-Reduction. Also bevor die Anfrage der Prompt eines Mitarbeiters überhaupt an ein Modell geht, fängt dieser Türsteher sensible Daten ab. Namen, IBANs, interne Projektcodes.
Das heißt, er schwärzt die...
Er schwärzt sie nicht nur, er tauscht sie durch Platzhalter aus. Die KI in der Cloud verarbeitet den Text und wenn die Antwort zurückkommt, tauscht das Gateway die Platzhalter wieder gegen die echten Daten. Der Mitarbeiter merkt davon absolut nichts.
Genial. Aber es gibt ja Daten, die dürfen das Haus gar nicht erst verlassen. Dafür gibt es dann die zweite Ebene, dieses On-Premise- oder Air-Gapped-Modell.
Richtig. Das bedeutet, Modelle wie Llama 3 oder Mistral laufen komplett ohne Internetverbindung auf eigener Hardware. Entweder direkt im Unternehmen oder in der ISO 27001 zertifizierten Werder Cloud. Die steht übrigens in Bayern und Sachsen, also volle Datenhoheit.
Airgapped heißt ja buchstäblich, da ist Luft zwischen dem Server und dem Internet. Da funkt nichts nach Lause.
Ganz genau. Und jetzt kommt das eigentliche Herzstück, das beides verbindet. Die dritte Ebene, das Hybrid-Routing.
Und ich habe mich beim Lesen wirklich gefragt, wie soll das fehlerfrei funktionieren? Ein intelligenter Router entscheidet pro Anfrage, wo die Daten hingehen. Aber woher weiß das System denn in der Millisekunde einer Eingabe, ob der Mitarbeiter gerade einen kreativen Blogpost schreiben will oder einen streng geheimen Vertrag analysiert?
Das ist eine super berechtigte Frage. Gelöst wird das über extrem schnelle vorgeschaltete Content Classifiers.
Also ein kleines KI-Modell vor dem eigentlichen KI-Modell.
Exakt. Das hat nur eine einzige Aufgabe, den Intent, also die Absicht und das Risiko des Textes zu bewerten. Erkennt es allgemeines Marketingmaterial, geht's in die Cloud. Erkennt es juristische Phrasen oder Schlüsselwörter, greift eine harte Fallback-Logik.
Dann wird die Anfrage zwingend auf die lokalen Modelle umgeleitet.
Richtig. Der Nutzer hat immer dieselbe Chat-Oberfläche, aber im Hintergrund wird die Architektur in Millisekunden gewechselt.
Das ist schon beeindruckend. Und wenn man das hört, versteht man auch den eigentlichen Kampf, der da im Hintergrund tobt. Den Kampf gegen Shadow AI.
Oh ja, das größte Compliance-Risiko überhaupt.
Mitarbeiter, die Firmengeheimnisse heimlich in ihr privates ChatGPT tippen, weil sie einfach schnell fertig werden wollen. Das kann man ja als Unternehmen nicht einfach verbieten, oder? Also man kann es verbieten, aber es hält sich niemand dran?
Genau, Verbote bringen da gar nichts. Wenn Menschen diesen Effizienzgewinn einmal gespürt haben, finden sie einen Weg. Das Eliminieren von Shadow AI funktioniert nur durch bessere interne Alternativen, die genauso reibungslos funktionieren, aber eben sicher sind.
Okay, also wir haben jetzt unsere Daten wie in einem Tresor gesichert. Aber was genau macht die KI denn dann mit diesen sicheren Daten im Arbeitsalltag? Wir müssen ja mal über konkrete Use Cases sprechen. Ein Begriff, der in den Quellen ständig fällt, ist RAG.
Retrieval Augmented Generation. Das ist das, was KI im B2B-Bereich überhaupt erst nutzbar macht.
Was ist der Unterschied zur klassischen Suche? Ich stelle mir herkömmliche Suche immer so vor wie eine riesige Bibliothek, in der mir jemand einfach einen riesigen Stapel Bücher hinwirft und sagt, such selbst.
Ja, und RAG ist dann der Bibliothekar, der all diese Bücher schon gelesen hat?
Genau. Er gibt mir eine perfekte Zusammenfassung und zeigt mit dem Finger auf den exakten Absatz auf Seite 42. Und RAG verbindet ja Systeme wie Jira, SAP und hunderte PDFs.
Und das Geniale daran, Die Antworten kommen in Sekunden, immer mit exakter Dokumentenreferenz. Und das Wichtigste, null Halluzinationen. Die KI denkt sich nichts mehr aus, weil sie strikt an die Unternehmensdaten gebunden ist.
Ein konkretes Beispiel aus den Quellen sind Steuerkanzleien. Dort nutzen sie automatisierte Belegprüfungen per OCR, also Bilderkennung, gepaart mit KI. Das spart laut der Studie oft 15 bis 20 Stunden pro Woche. Da ist man dann auch ganz schnell bei diesem ROI von 2 bis 3 Monaten.
Absolut. Und dann gibt es noch Anwendungsfälle, die eher in die Kommunikation gehen.
Ja, Ferdavoice, diese Placetel-Integration, da geht die KI ans Telefon. Und ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, dachte ich sofort, Voicebots am Telefon? Ernsthaft?
Du bist kein Fan, höre ich raus.
Die meisten Menschen hassen es doch, abgrundtief mit Maschinen zu telefonieren. Wenn der Router zu Hause blinkt und ich bei der Hotline anrufe, will ich einen Menschen. Macht man sich da nicht die Kundenzufriedenheit komplett kaputt?
Das ist eine völlig verständliche Reaktion. Wir sind alle traumatisiert von diesen alten Drücken-Sie-die-1-Menüs.
Oh ja.
Aber der Unterschied im Jahr 2026 ist enorm. Es geht nicht mehr um starre Menüs, sondern um Intents in natürlicher Sprache.
Wie meinst du das konkret?
Wenn du anrufst und in einem völlig verschachtelten Satz sagst, mein Router blinkt rot und ich habe gleich ein Meeting, dann versteht die KI sofort den Intent, Router-Neustart. Sie muss dich nicht an einen Techniker weiterleiten. Sie kann über eine Schnittstelle direkt in der Datenbank den Neustart triggern und dir im Bruchteil einer Sekunde antworten.
Ah, okay. Sie löst das Problem also wirklich, anstatt mich nur weiter zu verbinden. Ein anderes Beispiel aus den Unterlagen, das ich super anschaulich fand, war dieser Außendiensttechniker.
Die Hands-Free-Protokollierung.
Genau. Der Techniker steht im Heizungskeller, hat die Hände voller Öl und spricht einfach in sein Handy. Objekt, Pumpe, Nummer 4, Aktion, Dichtung getauscht. Das System versteht das, strukturiert es und speichert es automatisch als JSON-Datei ab.
Und das ERP-System in der Zentrale kann diesen Datensatz sofort verbuchen. Da muss abends niemand mehr Berichte abtippen.
Wahnsinn. Und laut den Quellen gibt es ähnliche Automatisierungen auch im Bereich Sales AI, also im Vertrieb.
Ja, da geht es um objektives Lead-Scoring. Es geht nicht mehr nach dem Bauchgefühl des Vertrieblers, der sagt, der klang aber nett am Telefon. Die KI bewertet den Lead hart nach Fakten, zum Beispiel nach dem Verhalten auf der Website, und weist ihn dann entsprechend zu.
Diese Technologie ist enorm mächtig und spart unfassbar viel Zeit. Aber sie kostet natürlich initial Geld und erfordert ein echtes Umdenken bei den Mitarbeitern. Und das bringt uns zum Faktor Mensch und zur Förderlandschaft. Wie finanzieren Unternehmen das überhaupt?
Die Förderlandschaft 2026 ist super interessant. Klassische Zuschüsse, sowas wie der Digitalbonus, die laufen langsam aus. Der neue, strategische Hebel ist die Forschungszulage, kurz FZÖLG.
Und das ist kein normaler Fördertopf, der irgendwann leer ist, oder?
Nein, das ist ein Rechtsanspruch. Unternehmen können bis zu 35% der Personalkosten für KI-Eigenentwicklungen vom Staat zurückbekommen. Verdagen strukturiert diese Projekte von vornherein so, dass sie komplett förderkonform sind.
Das ist natürlich ein massiver finanzieller Hebel. Aber Verdagen sagt ja auch, Technologie ist nur 50% der Miete. Die andere Hälfte ist das Change Management.
Der Wissenstransfer ist entscheidend. Sie machen da Schulungen, die zu 80% praxisorientiert sind. Also Live-Coding, kein Slide-Karaoke.
Da muss ich aber die Frage stellen, wir schreiben das Jahr 2026. Ist es nicht faszinierend? Oder vielleicht sogar erschreckend, dass wir immer noch 2-tägige Workshops für Prompt Engineering brauchen, um Menschen beizubringen, wie sie mit Maschinen reden sollen?
Das wirkt paradox, ja. Aber Prompt Engineering heute ist nicht mehr bitte formuliere das freundlicher. Es geht um komplexe Logikketten. Darum, der KI beizubringen, wie sie Schritt für Schritt denken soll, bevor sie eine Aktion ausführt.
Es geht also mehr um Programmieren mit natürlicher Sprache.
Genau. Und für Führungskräfte gibt es eigene KI-Masterclasses. Dieser Wissenstransfer ist der einzige Weg aus der Abhängigkeit von IT-Dienstleistern. Es geht um diese Buy-versus-Build-Entscheidung. Kann ich das selbst bauen oder muss ich eine teure Lizenz kaufen? Das ist eine der wichtigsten Management-Entscheidungen dieses Jahrzehnts.
Und wie wichtig dieser Wissenstransfer ist, sieht man auch an einem aktuellen Datum in unseren Quellen. FertaGen veranstaltet morgen am 24. April 2026 ein sogenanntes Frühstücks-CME-Webinar.
Das ist eine zertifizierte Fortbildung für Ärzte.
Was jeder Arzt 2026 wissen sollte, ist da der Titel.
Da gehen Sie also ganz gezielt in diese hochregulierten, oft skeptischen Branchen, um Ängste abzubauen.
Exakt.
Lass uns das alles mal zusammenfassen. Unsere Analyse zeigt ja ganz deutlich, die erfolgreiche KI-Einführung im B2B-Bereich ist eine absolute Gratwanderung.
Auf jeden Fall.
Es braucht präzise Technik, also NND, lokale LLMs, es braucht kaufmännische Strenge mit diesem 12-Monate-ROI und es braucht eine kompromisslose rechtliche Architektur für die EU AI Act Compliance, also Gateways und Airgapping.
Und die wichtigste Erkenntnis, die ich als Zuhörer, ist wahrscheinlich, KI-Einführung ist kein simples IT-Projekt mehr. Es ist eine strategische Operation am offenen Herzen deines Unternehmens. Egal ob Startup oder Konzern, wenn man den ROI nicht beziffern kann, sollte man es lassen.
Das ist ein sehr klares Fazit. Aber ich habe da noch einen finalen, leicht provokanten Gedanken, der auf unseren Quellen basiert und der mich nicht loslässt.
Okay, schieß los.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Fedder gern Unternehmen aktiv dabei hilft, Shadow AI zu eliminieren, dass Mitarbeiter aus Frustration über alte Tools Firmengeheimnisse in ChatGPT kippen.
Mhm.
Und Unternehmen bauen jetzt diese millionenschweren Air-Gapped-Festungen, nutzen Rack und Workflows, um das sicher intern abzubilden.
Richtig.
Aber lass uns das doch mal weiterdenken. Wenn Mitarbeiter so verzweifelt nach Effizienz suchen und Unternehmen das jetzt intern durch KI-Gateways lösen, erleben wir hier vielleicht gerade den heimlichen Tod der klassischen, starren Unternehmenssoftware?
Wie genau meinst du das?
Naja, werden Programme wie Jira, SAP oder Salesforce in ein paar Jahren überhaupt noch diese grafischen Oberflächen haben? Diese 1000 Dropdown-Menüs und Dashboards? Oder werden das am Ende einfach nur noch blinde Datenbanken sein, die völlig unsichtbar im Hintergrund liegen und einzig und allein von RAG, Chatbots und N18 Workflows gesteuert werden?
Das würde bedeuten, die Benutzeroberfläche, wie wir sie kennen, verschwindet komplett?
Genau. Dein einziger Berührungspunkt mit der Firmen-IT ist nur noch ein Prompt oder ein gesprochener Satz. Die Software wird zur reinen Festplatte degradiert.
Das ist ein extrem radikaler, aber durchaus realistischer Gedanke für die nächsten Jahre.
Ich finde das absolut faszinierend. Und das ist vielleicht ein Gedanke, den du morgen früh, wenn du im Büro deine klassischen Firmenprozesse oder dein ERP-System öffnest, mal mit dieser neuen Brille betrachten kannst. Brauchen wir diese ganzen Fenster und Buttons eigentlich noch? Wir hoffen, du konntest aus unserem heutigen tiefgehenden Blick in die Materie einiges mitnehmen. Bis zum nächsten Mal.